HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Und ein bisschen war es ja so: Januar, Februar, Corona und jetzt schon wieder Ende Juni. Das war bisher unser Jahr 2020. Und vielleicht werden wir uns in 10 Jahren erinnern, wie wir alle an unseren Küchentischen gesessen, Hausaufgaben, Frühstück und Homeoffice gemacht haben. Und vermutlich werden wir alle froh sein, es dann doch irgendwie überwunden zu haben. Pandemie. Was die Krise mit uns macht, heißt das neue Buch meines heutigen Gastes, der jetzt an seinem Laptop sitzt und mit mir spricht. Professor Manfred Spitzer ist Neurowissenschaftler und Psychologe und heute mein Gast. Guten Morgen, Herr Spitzer.
Guten Morgen.
Bevor wir auf die Wissenschaft zu sprechen kommen, 1-2 private Fragen. Wo stand denn Ihr Küchentisch und wie haben Sie es gemeistert, Corona?
Ach, der Küchentisch war nicht das Problem, aber hier in der Psychiatrie, das war schon ein großes Problem, denn die Psychiatrie lebt von Gruppenaktivitäten und die gingen plötzlich nicht mehr im Zeitalter der körperlichen Distanz. Und wir mussten sozusagen die Psychiatrie, wie man sie täglich lebt, in gewisser Weise neu erfinden, um sie weitermachen zu können. Und das hat ziemlich viel Arbeit gekostet.
Was war die Erfindung, die Sie dann am meisten überrascht hat und die dann funktioniert hat?
Wir haben verschiedene Dinge gemacht. Was tatsächlich funktioniert hat, ist, dass man sich auch über Medien mit Patienten unterhalten kann und denen sozusagen so eine Leine darbieten kann, wo sie eben noch Kontakt haben. Es klappt nicht so gut wie realer Kontakt, aber es klappt. Da war ich sehr froh drüber. Es klappt vor allem dann gut, wenn man sich schon ein bisschen kennt. Mhm. Wenn man sich gar nicht kennt, dann ist es am Telefon oder auch mit Bildtelefon nicht so gut. Aber wenn man sich ein bisschen kennt, dann reicht eigentlich auch sogar ein Telefon, weil das Kopfkino ja eh mitläuft. Ach. Und dann hat das auch immer eigentlich ganz gut funktioniert. Also zum Beispiel Chefvisite mit Maske, wenn alle eine Maske tragen, dann sehen sie eben auch nicht so viel vom Gesicht. Und dann fehlt ihnen einfach Information. Das ist sehr schwierig. Wir machen also auch Psychotherapie mit Maske und dann fehlt einfach was. Mhm. Und da kann man wieder sagen, da ist vielleicht dann doch Video besser, weil man dann wenigstens das Gesicht sieht. Man kann sich dann halt nicht gut gegenseitig in die Augen gucken und das ist auch wieder ein Problem. Also es gibt dann eigentlich nur die Auswahl zwischen der einen negativeren Sache und der anderen negativeren Sache, weil das Beste ist immer der reale, direkte Kontakt.
Genau, und der geht halt nicht. Und trotzdem haben Sie eben unter diesen ganz schwierigen Bedingungen eben doch noch die Zeit gefunden, ein Buch zu schreiben. Es heißt Pandemie, was die Krise mit uns macht und was wir aus ihr machen. Jetzt dominiert ja Corona den Alltag, die Nachrichten, die Corona-App ist raus. Warum noch ein Buch darüber lesen?
Naja, also bei mir kam die Idee, weil ich wirklich mittendrin war. Also ich war hier eben am die Klinik umändern, am Umstrukturieren von Maßnahmen, die wir machen. Dann war ich in einer kleinen Gruppe, die hat sich darum gekümmert, wie können wir die Bettenkapazität der Intensivbetten am Ulmer Klinikum verbessern, indem wir umschichten oder auch Stationen umziehen und so weiter. Und da war ich in der Gruppe, die da die Maßnahmen eben mit umsetzen musste oder sollte. Und da habe ich einen sehr intensiven Austausch mit unterschiedlichen Fachkollegen erlebt. Das war 1-2 Stunden pro Tag, jeden Tag. Mittendrin in dem, was so passiert ist. Gleichzeitig habe ich dann nochmal, das wissen Sie auch, vor 2 Jahren ein Buch über Einsamkeit geschrieben, war also der Fachmann für Social Distancing und hat Interviews gegeben ohne Ende in Zeitungen und Funk und Fernsehen. Und dann habe ich irgendwann mal auch für eine Zeitschrift, die ich selber herausgebe, für Psychiater und Neurologen, da habe ich dann auch 2 Beiträge über eben die Probleme, die das Virus mit sich bringt, geschrieben. Und dann irgendwann dachte ich, es war so Anfang April, da kannst du auch gleich mal ein Buch schreiben. Und die Motivation war letztlich, dass ich auch mitbekommen habe, wie unendlich viel Falschinformationen im Netz kursieren. Und in der Medizin ist es halt so, Falschinformationen, also kann den Tod bedeuten oder zumindest viel Leid und viel Krankheit. Da geht es ja um was. Und deswegen habe ich mir gedacht, da wäre es jetzt wichtig, ein Buch zu machen. Als ich diesen Gedanken hatte, dann habe ich es halt auch irgendwie durchgezogen. Das war sehr, sehr viel Arbeit, das muss ich schon sagen. Und es musste auch alles sehr schnell gehen. Weil wenn die Krise vorbei ist, braucht man kein Buch mehr zur Krise. Und ich wollte mit dem Buch was Positives erreichen und eben aufklären.
Dann steigen wir gleich mal gemeinsam ein in die ganz unterschiedlichen Themen Ihres Buches. Und ob man dann auch, um zu reflektieren über etwas, was so außergewöhnlich ist, wir nicht doch alle ein bisschen Abstand brauchen. Gleich mehr mit Ihnen. Professor Manfred Spitzer ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Dieses Coronavirus, seit Monaten hat es uns alle fest im Griff glücklich ist, wer vielleicht einen Partner hat, den man wenigstens mal in den Arm nehmen kann, vorausgesetzt man versteht sich. Glücklich ist wahrscheinlich auch, wer eine größere Wohnung, ein Haus oder gar einen Garten hat, dass man wenigstens ein bisschen Privatsphäre und Freiheit hatte. Und glücklich ist, wer keine Angst haben muss, sich um seinen Job zu sorgen. Heute bei mir zu Gast ist der Psychiater und Neurowissenschaftler Professor Manfred Spitzer mit einem neuen Buch. Es heißt Pandemie, was die Krise mit uns macht und was wir aus ihr machen. Das Buch ist in der Krise entstanden, Sie haben es eben erzählt. Und doch nochmal meine Frage, braucht man nicht ein bisschen Abstand, um darüber zu reflektieren?
Das ist sicherlich richtig. Also mir ging es ja beim Schreiben auch ständig so, dass die Datenlage sich geändert hat. Ich meine, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man auch heute ganz klar sagen muss, wir haben während der Krise gelernt, was es mit diesem neuen Virus auf sich hat, wie man mit dem am besten umgehen kann und so weiter. Und vieles wusste man nicht. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben. Am 6. April, da war in Deutschland so etwa der Höhepunkt der Krise, so in dieser Woche, erschien im Deutschen Ärzteblatt eine Studie nach dem Motto wissenschaftliche Arbeit, englisch publiziert, Gesichtsmasken bringen was. Einen Tag später, in genau der gleichen Quelle, Deutsches Ärzteblatt online, was man eben liest, wenn man als Arzt sich informieren will, wir haben eine neue Studie, die kommt diesmal aus Amerika und was kommt raus? Gesichtsmasken bringen gar nichts. Jetzt haben Sie zwei Studien im Abstand von einem Tag im Fachblatt der Deutschen Ärzteschaft, wenn Sie so wollen, die genau das Gegenteil sagen. Und das ist, glaube ich, typisch für die Zeit, die damals war, Anfang April, also kurz vor Ostern. Da kamen alle möglichen Meldungen, die zum Teil nicht zueinander passten, die aber jede einzelne für sich hochrelevant waren für das Arbeiten. Mhm. Und man musste dauernd neu überlegen, ja, was ist denn jetzt? Musste vielleicht auch mal auf andere Dinge zurückgreifen. Ein Amerikaner hat so schön gesagt, wir bekämpfen hier die erste Pandemie des 21. Jahrhunderts mit Methoden aus dem Mittelalter, also aus dem 14. Jahrhundert. Und das ist auch so, denn mehr haben wir nicht. Die ganze neue Wissenschaft, die wir uns normalerweise sozusagen zuschreiben und die dann eben Impfungen und Medikamente hat, das hatten wir alles nicht.
Wenn wir am Anfang so einer Krise stehen und Sie sagen ja selbst, man wusste eigentlich gar nicht richtig, was ist denn jetzt genau richtig? Der eine schreibt das, der andere schreibt das. Fast im Tagestakt neue Informationen. Wenn diese Tatsachen einen eben auch erdrücken können, sowohl als Arzt als auch als Bürger, als Patient und die Fakten auch ein bisschen unübersichtlich übersehbar werden, weil sie eben widersprüchlich werden. Was macht das mit den Menschen? Ändern sie ihre Meinung? Man kann ja auch nichts tun. Das ist ja in einer Krisensituation wahrscheinlich auch falsch.
Also ich denke mir, was in Deutschland passiert ist, war gar nicht schlecht. Wir haben uns Experten gesucht, beziehungsweise die wurden von den Medien gesucht und dann hatten wir die Experten, die haben auch ihre Meinung und das haben sie nach dem, was man halt wusste, kundgetan. Ich selber dachte, ich muss mich auf jeden Fall auch selber schlau machen. Als, ich sag mal, Fachmann für Psychiatrie und als Klinikchef gibt es niemanden, der jetzt mir sagt, wie ich es zu machen habe. Ich muss es einfach selber rausfinden. Und das war in der Tat sehr zeitintensiv. Und deswegen habe ich auch dann gesagt, dann musst du auch ein Buch drüber schreiben. Denn mir ist halt aufgefallen, es kursieren so unendlich viele Falschnachrichten. Da konnte ich schon mit dem, was ich wusste und jetzt weiß, einiges klarstellen. Und deswegen habe ich ja das Buch auch gemacht.
Corona als, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, unsichtbarer Gegner. Was heißt das eigentlich für unsere Psyche? Denn wenn wir erkennbare Gefahren haben, wie eine Flut oder wie Feuer, ist das dann leichter für uns, für unser Gehirn zu begreifen und aufzunehmen? Das hat ja auch mit vielen etwas gemacht, dass es nicht sichtbar ist.
Es gibt mehrere Aspekte, also dass Corona so etwas ist, was wir nicht kennen. Also das muss man sich eben auch mal klar machen. Die Krise ist ja nicht im Grunde das Virus. Das Virus betrifft im Moment etwa 0,2% der Bevölkerung. Aber die Corona-Krise betrifft uns alle. Und sie betrifft uns alle, weil alle Angst vor dem neuen Virus haben. Alle Angst davor, man könnte sich anstecken oder sogar auch schwer krank werden. Dann haben wir noch die Gegenmaßnahmen, die wirklich alle betreffen und die zu Existenzängsten führen können. Eben zum Beispiel, weil man wirtschaftliche Verluste schwerwiegender Art einstecken muss, weil man nicht mehr raus darf oder nur noch zu manchen Zeiten und. Deswegen schreibe ich ja auch, was wir machen mit der ganzen Sache, das ist eigentlich das, was uns vor allem bestimmt und was aber auch von uns abhängt. Also das Virus im Rand ständig, ja, das gibt es auch. Aber die gesamte Krise ist viel mehr ein Produkt von dem Menschen, der versucht, damit gut umzugehen, der Angst hat, der darauf reagiert und der alles Mögliche jetzt in der Krise macht. Das ist dann auch wieder klar, dass es dafür im Grunde genommen dann einen Psychiater braucht, damit die Sache funktioniert. Der Virologe weiß nicht, was Angst mit uns macht, der Psychiater schon. Die Angst, die kann eben verdrängt werden oder die kann eben in Vogel-Strauß-Politik umgesetzt werden. Das haben ja offenbar junge Menschen gemacht, die dann Corona-Partys gefeiert haben und dann später auf der Intensivstation lagen.
Dann lassen Sie uns, Professor Spitzer, gleich über die Angst sprechen. Wir machen hier eine kurze Pause, spielen ein bisschen Musik und dann sind wir wieder im Gespräch, denn da ist ja einfach auch viel Angst, Existenzangst, wie Sie gerade gesagt haben, oder die Angst, kann ich die Kinder wieder in die Schule schicken? Darüber reden wir gleich. Sie sind mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Corona macht vielen Menschen Sorgen. Kurzarbeit, Insolvenzen, Isolation, Überforderung, Homeoffice, ein beruflicher Alltag ohne die ganzen netten Kollegen. Mein Gast im hr3 Sonntagstalk ist heute Professor Manfred Spitzer, Psychologe, Neurowissenschaftler und Bestsellerautor. Sein neuestes Buch heißt Pandemie. Herr Spitzer, wir halten Abstand zueinander, wir tragen Masken, wir haben auch schon die ersten Lockerungen beschlossen. Wir machen also, indem wir auch aufeinander aufpassen, einiges richtig. Und trotzdem sind wir in einer noch schwierigen Situation?
Ja, und ich will es mal so erläutern. Es ist auch nicht so, dass man jetzt als Wissenschaftler schon alles wüsste. Und gerade zu Corona gibt es eben auch noch keine Untersuchungen, was jetzt speziell an Ängsten durch die Corona-Krise in uns ausgelöst wird. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es gibt Untersuchungen, zum Beispiel, was passiert nach einem Terroranschlag? Also nach September 11 gab es Forschung darüber, was ein Terroranschlag mit den Menschen gemacht hat. Und die Antwort ist im Wesentlichen, die haben näher zueinander gefunden, näher zusammengerückt, denn da gab es so eine diffuse Angst, es könnten noch weitere Anschläge kommen. Und da war klar, wir müssen jetzt zusammenhalten und nur so kriegen wir unsere Ängste damit einigermaßen in den Griff. So können wir damit umgehen. Aber Corona ist mehr. Man hat ja auch zum Beispiel sowas wie Hurricanes in den USA. Die haben manchmal eine verheerende Wirkung. Und da hat man eben auch die untersucht. Und da kommt raus, dass nach einem Hurricane die Scheidungsraten zunehmen, dass die Beziehungen eher kaputt gehen, weil der Hurricane eben nicht so eine diffuse Bedrohung darstellt, sondern die Existenz ganz massiv und ganz praktisch bedroht. Das Haus ist weg oder halb kaputt und so weiter. Und an diesem Problem, das dann eben langfristig besteht, da zerbrechen Beziehungen.
Genau, was ist mit Corona? Rechnen Sie damit auch mit Scheidungsraten?
Ich brauche gar nicht rechnen, wir wissen das schon. Der Punkt ist der, bei Corona haben Sie beides. Sie haben einerseits die diffuse Angst vor so einer Bedrohung, die Sie nicht richtig fassen können, wie beim Terroranschlag. Mhm. Sie haben aber auch andererseits die ganz konkrete existenzielle Bedrohung, wenn zum Beispiel der Arbeitsplatz wegbricht oder andere Dinge passieren, Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig und so weiter.
Zusammenrücken ist da nicht die Lösung.
Also Zusammenrücken ist passiert und das ist eben auch die Lösung, wenn es darum geht, mit der diffusen Angst umzugehen. Es ist aber auch nach Daten aus Wuhan, wo wir es schon besser wissen, weil es da schon länger ist, sind tatsächlich die Scheidungsraten auch gestiegen. Was man empirisch weiß, ist, dass Corona tatsächlich beides gemacht hat. Es hat zum Zusammenrücken von Beziehungen geführt. Es hat aber auch zum Auseinanderbrechen von Beziehungen gehört. Je nachdem, welcher Aspekt diese diffusen Ängste, also der Terroranschlag oder die konkreten existenziellen Bedrohungen, die langfristig schwer zu meistern waren und auf Beziehungen negativ ausgewirkt haben, was da überwogen hat. Aber man kann ganz klar sagen, es gibt beide Effekte und Corona hat beide Effekte tatsächlich auch produziert.
Aber wenn wir jetzt nochmal auf eine Krise schauen, und die kann ja ganz unterschiedlich sein, wir bleiben aber bei Corona. Was bringt eine Krise in uns hervor? Vielleicht das Beste, vielleicht das Schlechteste? Was kitzelt sie heraus aus einem Menschen?
Ganz einfach, das, was drin ist.
Das hört sich was ist denn bei Ihnen an, drin, Herr Spitzer?
Naja, also es bringt tatsächlich hervor, was drin ist. Und es gibt Menschen, die zum Beispiel eher immer sich fragen, wo ist das Gras noch grüner? Und wenn sie dann nicht rausgehen dürfen, dann überlegen die den ganzen Tag, was sie jetzt alles nicht können. Es gibt aber Menschen, die mit dem zufrieden sind, was sie haben und aus dem, was jetzt gerade ist, das Beste machen. Und wenn dann eben die Ausgangsbeschränkungen sind, dann überlegen die sich nicht den ganzen Tag, was sie jetzt nicht können, sondern sie überlegen sich, hey, ich habe jetzt plötzlich Zeit, was kann ich denn machen? Das ist der große Unterschied. Also es kommt das raus, was drin ist. Und wenn zum Beispiel jemand viele Interessen hat und viel zu tun, dann wird der sich freuen, dass er jetzt mal ein paar Interessen ein bisschen genauer verfolgen kann und wird die Zeit ganz aktiv nutzen und dann wird sie ihn auch nicht groß belasten. Und wer, das muss ich auch ganz konkret sagen, den Lockdown nur mit einem Abo bei Netflix überlebt, der muss sich schon fragen, was er denn mit seinem Leben alles noch so anstellen will und ob er es wirklich passiv Bildschirme konsumierend bis zum Rest seiner Tage verbringen will. Und dann hat er ein Problem aus meiner Sicht.
Also da mal ein bisschen die Drohnensicht einnehmen auf den eigenen Alltag, ob man wirklich dann auf der Couch wie eine Koralle mit dieser Couch verwächst.
Richtig. Und wenn die Politiker sagen, wir brauchen jetzt ein kostenloses Netflix-Abo, dann kann ich sagen, es tut mir leid, das wäre keine gute Idee, weil das definitiv nicht das Beste aus dem Menschen herausbringt, wenn er passiv vorm Bildschirm sitzt.
Dann müssen wir gleich noch mal schauen, vielleicht gemeinsam, ob wir überfordert sind, weil Sie haben ja eben noch mal erwähnt, wir haben sogenannte Old-Style-Methoden wie Isolation, Quarantäne, Abstand halten, Einschränkung der Versammlungsfreiheit natürlich auch aktiviert, um das Virus einzuschränken. Sie sagen, das ist ein Werkzeugkasten aus dem 14. Jahrhundert oder schreiben Sie ja auch. Ja. Was wäre die Alternative gewesen?
Ich finde schon, dieser Werkzeugkasten, der hat uns gut gedient und der hat ja auch zum Beispiel in der spanischen Grippe von vor gut 100 Jahren hat er uns auch gut gedient und da hat man ihn auch verwendet. Und jetzt sind die Masken halt nicht mehr aus Stoff, sondern aus Plastik, aber letztlich sind es die gleichen Masken und die wirken auch in der gleichen Weise. Deswegen denke ich mir, es ist wichtig, aber genauso wichtig ist auch anzuerkennen, dass wir eben nichts anderes haben.
Gut, also wenn wir sagen, das ist der Werkzeugkasten, den wir haben und der ist so weit in Ordnung und gut bestückt, dann reden wir, lieber Professor Spitzer, dann doch gleich über Einsamkeit hier im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk ist der Neurowissenschaftler, Psychiater und Philosoph Manfred Spitzer. Guten Morgen nochmal.
Ja, hallo.
Wir haben gesagt, wir wollen mal das Thema Einsamkeit in Zeiten von Pandemie in den Mittelpunkt stellen, weil Pandemie heißt Ihr neues Buch, was die Krise mit uns macht und was wir aus ihr machen. Isolation für Kinder ist ein großes Thema in der Corona-Krise gewesen. Keine Schule, wenig Kontakt zu Freunden, die Oma nur vielleicht per FaceTime dann tatsächlich sehen. Auch für uns alle, für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, für Lehrer, Pädagogen galt ja Abstandsregelungen halten und sich tatsächlich fragen, muss die Begegnung sein? Macht das etwas mit uns?
Ja, natürlich. Also zunächst mal ist, glaube ich, wichtig, dass das geforderte körperliche Distancing nicht das Gleiche ist wie sozialer Abstand, denn wir sind sozial beieinander, weil wir über ein Medium kommunizieren. Telefon genügt ja eigentlich auch und damit kann man eben auch kommunizieren, ohne dass man körperlich nah beieinander ist. Und davon nochmal zu unterscheiden ist Einsamkeit, nämlich das subjektive Erleben des Mangels. Da ist jetzt niemand. Und das ist immer negativ besetzt und negativ belegt. Und es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass soziale Distanz nicht prinzipiell das Gleiche ist, sondern dass Einsamkeit eben das subjektive Erleben ist und soziale Distanz das objektive Vorhandensein von keinen Sozialkontakten. Wenn man das klar hat, dann ist auch klar, wenn ich Sozialkontakte habe, dann muss ich nicht einsam sein. Aber selbst wenn ich keine habe, muss ich auch nicht einsam sein. Aber es kann halt sein, dass sich Einsamkeit einstellt. Die hat dann leider die Neigung, dass sie chronifiziert. Das heißt, dass ich in so einen Teufelskreis reingerate von Gedanken wie, ach, die mögen mich nicht und ich komme da ohnehin immer so schlecht an oder ich gehe denen nur auf den Keks oder auf den Geist. Und wenn das dann der Fall ist, dann ziehe ich mich noch weiter zurück und das kann tatsächlich so weit gehen, dass man sogar professionelle Hilfe braucht, weil man nicht mehr rauskommt. Und das habe ich als Psychiater zuweilen erlebt, jetzt während der Krise, solche Fälle gibt es tatsächlich, wobei man sagen muss, Menschen sind erstaunlich, ja, wie soll man denn sagen, dickhäutig, die halten schon was aus. Es gibt mittlerweile gute Untersuchungen aus Deutschland und aus Großbritannien, wo man das mal sich genau angeschaut hat. Und aus beiden Untersuchungen kommt genau das Gleiche raus. Nämlich, es betrifft die Jüngeren mehr als die Älteren.
Warum?
Und es betrifft Frauen mehr als die Männer. Jetzt zu beidem kann man sich Gedanken machen und zu beidem weiß man auch schon was. Es ist so, dass die älteren Menschen, die haben verschiedene ungünstige Erlebnisse schon gehabt und die wissen zum Teil, damit umzugehen. Das heißt, die sind nicht so stark betroffen wie jüngere Menschen, für die das alles jetzt sozusagen aus heiterem Himmel kommt und die noch über weniger Reserven und auch Ressourcen verfügen, entsprechende Erfahrungen, wie gehe ich denn damit um? Also wir denken oft über die Rentner nach, die jetzt alle ganz einsam sind. Über die müssen wir uns gar nicht so viel den Kopf zerbrechen, weil die wissen, wie es geht. Und die haben es schon mal mitgemacht. Es ist jetzt ein bisschen schlimmer als sonst, aber die kommen damit ansonsten
gut klar. Was können wir denn von denen lernen?
Ich glaube, man kann ein bisschen Gleichmut und ein bisschen weniger Augenmerk auf, dass ich jetzt immer alles haben muss, richten. Das kann man von Rentnern ganz bestimmt lernen. Mhm. Und ich denke mir, weiterhin ist ganz wichtig, dass eben diese Lebenserfahrung, die man einfach hat, je älter man wird, dass einem die bei solchen Dingen tatsächlich hilft. Und die haben junge Menschen noch nicht, deswegen können die auch nur begrenzt lernen. Man muss einfach wissen, Junge sind stärker betroffen als Ältere. Und natürlich, was sehen wir jetzt ja ganz besonders, aus meiner Sicht sind Kinder am allerstärksten betroffen. Denn die, für die ist ja ein Tag eine Ewigkeit und eine Woche sind drei Ewigkeiten. Vom Monat gar nicht zu reden. Und die brauchen natürlich andere Kinder, die brauchen sozialen Kontakt, um sich zu entwickeln.
Also die brauchen die Reibung, die brauchen auch die Begegnung, auch den Streit, das Spiel, all das, was dazugehört. Aber kann man das generationsübergreifend denn erklären? Sie sagen, wenn man schon ein paar Geburtstage mehr gefeiert hat, dann hat man mehr Verständnis dafür und kann sich leichter darauf einstellen. Wie kann man das vermitteln?
Man muss einfach wissen, junge Menschen haben da ein größeres Problem als Ältere. Und Kinder haben vor allem das Problem, dass sie ständig natürlich mit der Welt interagieren müssen. So sind die auch programmiert, um die Welt besser kennenzulernen. Und wenn da plötzlich nichts mehr da ist und vor allem niemand mehr da ist, dann fehlt denen ganz viel. Und dann werden die auch plötzlich ganz schwierig und es passieren Dinge, die alle Eltern wissen das, alle Großeltern wissen das, wie schwierig es dann tatsächlich wird. Und deswegen können wir den Kindern eigentlich am wenigsten den Lockdown zumuten, weswegen ich auch sehr dafür bin, dass gerade wo sich jetzt rausstellt, dass sie auch weniger durch die Erkrankung belastet sind, wahrscheinlich eben, also sie ganz sicher weniger infiziert werden, weniger heftig erkranken, dann müssen wir denen auch nicht die Hauptlast sozusagen aufbürden. Und ich glaube auch, dass wir ja gelernt haben, dass zum Beispiel Distanzierung was bringt, dass Masken was bringen, dass man sich nicht dauernd umarmt und Viren austauscht, dass das alles was bringt und dass wir deswegen durchaus mal riskieren können, zu sagen, ja, wir gehen jetzt wieder offensiv mit der Lage um. Es war jetzt gut, aber es wird jetzt auch höchste Zeit, dass wir es gerade für die Jüngsten und die Jüngeren wieder lockern.
Sagt Professor Manfred Spitzer, Psychiater und Neurowissenschaftler an der Universität in Ulm. Und wir hier in Hessen, wir haben ja die Schulen schon wieder geöffnet, zumindest jetzt so kurz vor den Ferien. Und dann hoffen wir mal alle zusammen, dass das auch Mitte August dann wieder für alle Kinder aller Klassen echten Unterricht gibt. Und die Lehrer freuen sich da wahrscheinlich genauso drauf wie die Kinder. Und wie wichtig dieser gemeinsame Unterricht ist und was davon eben über digitale Hilfsmittel dann aufgefangen werden kann. Darüber sprechen wir gleich hier im HR3 Sonntagstalk. Die Pandemie, das Coronavirus, hat unseren ganzen Alltag verändert. Wir versuchen uns beruflich neu zu orientieren. Wir versuchen flexibel zu sein. Aber das Coronavirus schadet auch den Jüngeren, den Kindern, den Jugendlichen. Auch ihren Alltag hat es verändert. Geschlossene Kitas, Schulen, Kindergärten, das schadet ja nicht nur der Bildung, sondern auch der körperlichen, seelischen, sozialen Entwicklung junger Menschen, insbesondere dann, wenn sie aus eher schwachen oder schwierigen sozialen Verhältnissen kommen. Das schreibt mein heutiger Gast in seinem aktuellsten Buch, das heißt Pandemie. Professor Manfred Spitzer ist Psychiater und Neurowissenschaftler. Aber Herr Spitzer, was heißt das für Kinder, für Jugendliche, wenn 3,5 Monate lang die Schulen geschlossen waren?
Das ist ein Drittel Schuljahr und das ist ziemlich viel. Und was man eben auch weiß, ist, dass gerade wenn man dann auf, ich sag mal, digitale Bildung zurückgreift, also Computer für den Unterricht und so weiter, dass die sowieso schwachen Schüler dann viel weniger lernen als die sowieso starken Schüler. Mit einem starken Schüler können Sie sogar ein Buch in die Hand drücken und sagen, lies es, und der wird das lesen und sogar verstehen und dann hat er was davon. Schwacher Schüler pfeift in die Ecke, hat keine Lust dazu und das war's.
Und wenn niemand da ist, der diesen Schüler oder diese Schülerin an die Hand nimmt, dann wird die Schere dann aber doch immer noch größer. Das macht doch was mit unserer Gesellschaft, wenn wir das nicht auffangen können. Das sind doch alles Potenziale.
Das ist völlig richtig. Und ich meine, was ich anmahne ist, wir wissen das eigentlich schon. Ich kenne sehr viele Studien, die auch untersucht haben, wie wirkt sich computergestützter Unterricht in Abhängigkeit davon aus, wie gut die Schüler sind. Und da kommt das Gleiche raus, was wir jetzt alle erleben, nämlich die schwachen Schüler werden am meisten, denen wird am meisten geschadet. den starken Schülern nützt es nichts, aber es schadet ihnen auch nichts.
Und gucken wir weiter hinweg? Ich meine, wir wissen es alle, mit Kindern mit schwierigen sozialen Verhältnissen oder schwachen Verhältnissen, wo auch keiner da ist, der sie unterstützt. Eigentlich können wir doch jetzt nicht mehr sagen, Professor Spitzer, wir haben es nicht gewusst.
Das können wir auch nicht mehr, das finde ich auch. Aber ich muss sagen, wenn Bildungspolitiker jetzt weiter sagen, wir brauchen noch eine 500 Millionen für Laptops, weil die ersten 5 Milliarden für digitale Infrastruktur von den Schulen gar nicht abgerufen wurden, weil die auch besser wissen, dass man Geld in Lehrerstellen oder in funktionierende Toiletten erstmal investieren muss, bevor man Laptops und Tablets anschafft. Also ich glaube, es wird höchste Zeit, dass da ein Umdenken stattfindet. Und die Einzigen, die jetzt noch sagen, wir brauchen wirklich noch mehr Computer, das sind die Leute, die digitale Geräte verkaufen wollen und damit Geld verdienen. Mhm. Ansonsten wissen alle anderen, dass man zum Lernen einen Computer genauso braucht wie ein Fisch ein Fahrrad, nämlich gar nicht.
Aber andererseits haben doch viele Klassen, viele Eltern, viele Schüler in unserem Land dadurch auch Unterricht aufrechterhalten können. Es war doch für viele Eltern auch eine Entlastung, wenn der Mathelehrer, die Deutschlehrerin und so weiter, Englischlehrerin, dann den Kontakt gehalten hat und den Lehrstoff vorangebracht hat.
Ja, aber es ist genauso wie bei Conferencing, wo man eben auch gesehen hat, das geht, aber es geht holpriger, als wenn man um den Tisch rum sitzt. Und natürlich geht Lernen auch am Computer, wenn die Umstände gut sind, wenn das Kind auch einigermaßen mal durchhält, wenn gerade was nicht klappt und. Wenn also, ich sag mal, ein guter Lehrer und ein guter Schüler, die kriegen am Computer auch ein bisschen Lernen hin. Aber insgesamt, man muss sich doch nur angucken, jetzt haben Bundesländer angefangen zu sagen, wir setzen das Sitzenbleiben aus, weil eben jetzt weniger gelernt wurde. Ja, ich meine, wenn es stimmte, dass wir, wenn wir Schulen digitalisieren, das Lernen verbessert wird, dann hätten wir jetzt nicht ein Problem, sondern hätten jetzt alle besser gelernt. Dann kommen nämlich die Leute und sagen, ja, wir müssen es halt lernen, besser zu machen. Aber wir haben Computer seit 40 Jahren. Und seit 40 Jahren wird versucht, Computer in der Lehre einzusetzen. Und alles, was wir bislang herausgefunden haben, ist, es funktioniert nicht. Das können Sie auch in den höchsten publizierten Zeitschriften Science Magazine nachlesen, wo steht, naja, also Massive Open Online Courses, die werden vielleicht einmal ein Nischendasein führen, wenn sie nicht wieder ganz abgeschafft werden. Das ist nochmal die etablierte Lehrmeinung derer, die sich damit forschend beschäftigt haben. Alles andere ist Lobbyismus und Geldverdienerei. Das muss man mal ganz klar sagen.
Okay, und natürlich nochmal die Voraussetzung müsste dann ja auch gegeben sein, dass alle Zugang zu einem Laptop und zu einem Computerdrucker oder was auch immer.
Das ist doch gar nicht das Problem. Die Unterschicht hat ja mehr Smartphones und Tablets als die Oberschicht. Aber sie können eben nur drauf wischen. Und Educational Software ist oft ein bisschen komplizierter und dann kommt es eben nicht an. Die Laptops und Tablets sind nicht das Problem. Und das Smartphone ist erst recht nicht das Problem. Das ist wirklich nicht der Fall. Sondern es ist das Problem, dass man am Computer schlechter lernt als in der Klasse, vor allem dann, wenn man ein schwächerer Schüler ist.
Über die Informationen, die wir über all die Smartphones empfangen, würde ich gleich ganz gerne mit Ihnen sprechen. Noch eine Frage zum Thema Kinder und Jugendliche zum Schluss. Gibt es irgendetwas, was Kinder und Jugendliche aus dieser ganz besonderen Zeit dann doch gelernt haben? Irgendetwas, was sie vielleicht dann doch mitnehmen für ihr späteres Leben?
Ich glaube schon. Also die Bedeutung von Gemeinschaft und die Bedeutung von Glück in der Gemeinschaft. Hey, wir sind jetzt beieinander, wir machen jetzt was miteinander. Danach wurde ja sich gesehnt. Und wenn es dann wieder klappt, dann glaube ich, ist allen Beteiligten klar, wie sehr unser Leben und auch unser Lebensglück tatsächlich davon abhängt, dass wir in einer Gemeinschaft miteinander gemeinsam Dinge tun und miteinander gemeinsam Zeit sinnvoll verbringen.
Sagt Professor Manfred Spitzer, mein Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk, und ich bin Bärbel Schäfer. Seit wir alle das Internet in der Hosentasche haben, sind wir ganz neue Geschwindigkeiten gewohnt, was Informationen angeht. Das, was wir wissen wollen, wollen die meisten von uns auch sofort wissen. Eine ganz neue Medienform, Live-Ticker, ist etwas, was besonders in Krisenzeiten von vielen genutzt wird. Tagesschau und auch die Tageszeitungen bieten mittlerweile Online-Dienste an. Wie viele News-Apps haben Sie mittlerweile auf Ihrem Smartphone, Herr Spitzer?
Keine extra News-Apps, nein, habe ich nicht.
Die Corona-App?
Ich glaube, dass diese, auch nicht, noch nicht. Also die Corona-App werde ich mir runterladen, im Moment geht mein Smartphone nicht und deswegen kann ich das gerade nicht. Aber im Prinzip werde ich das tun. Und ich gehöre nicht zu denen, die jetzt gleich immer alles wissen wollen, vor allem nicht, weil da oft einfach eine gemachte Unmittelbarkeit und Neuigkeit da ist, obwohl eigentlich gar nichts Neues da ist. Das kennen wir ja alle, dass dann es irgendwo regnet und dann gibt es einen Brennpunkt zum Regen und dann steht jemand im Regen und sagt, hier regnet. Ja, also, ja und, das weiß ich auch, wenn mir jemand sagt, es regnet. Da braucht nicht jemand herumstehen.
Aber gerade am Anfang von Corona waren ja ganz viele eben neugierig auf Informationen und haben eben ständig diesen Virus-Ticker, nenne ich es jetzt mal, gelesen. Es war ein Nachrichtengewitter, so wie Sie es ja auch selber nennen. Warum sind wir dann immer an dem Bildschirm und wollen die angeblich neueste Information haben?
Auch Menschen sind Informationsjunkies. Wir sind so gebaut, dass wir neugierig sind und dass, wenn eine Bedrohung irgendwie über uns schwebt, dass wir alles wissen wollen. Also wer vor 100.000 Jahren, wenn da eine Bedrohung irgendwie war und das Gerücht umging, da geht der Säbelzahntiger um, gesagt hat, das interessiert mich nicht, von dem stammt heute keiner ab und deswegen sind wir so, wie wir sind. Wir sind tatsächlich News-Junkies, also wir sind süchtig nach neuen Informationen und die ganze Medienwelt lebt davon. Und wenn es keine neuen gibt, dann macht man sich halt welche. Das ist auch das Problem, dass dann viele Leute eben nur noch an den Live-Tickern hängen und nicht mal ein bisschen sich zurücklehnen, vielleicht auch mal die Zeit sich nehmen, um ein bisschen den Background, denn an den Live-Nachrichten wird man ja nicht schlauer. Aber schlauer wird man, wenn man sagt, okay, jetzt will ich aber noch mal genau wissen, was passiert denn bei dem und dem und was ist das und das. Und dann, wenn man sich dieses Background-Wissen erarbeitet, das kann man heute auch mit Medien machen, da muss man aber schon Hintergrundwissen haben und je mehr man schon hat, desto besser geht's, dann kann man die Medien dafür auch verwenden. Wobei man sagen muss, ein gutes Buch, was einen an der Hand nimmt und durch einen Sachverhalt durchführt, ist immer noch besser als Google und YouTube und alles Mögliche, wo halt alles ungefiltert auf einen einprasselt. Und wenn man dann selber keine Filter hat, also nicht selber schon sehr viel weiß, ist man hoffnungslos der ganzen Sache ausgeliefert. Und das ist nicht gut.
Was macht das denn mit unserem Gehirn? Wie aufnahmefähig sind wir und wie filtern wir denn dann? Weil bei vielen ist es ja auch so, sie nehmen die Information wahr, kommen aber gar nicht dazu, sie zu verarbeiten. Und das, was mit ihnen passiert, ist am Ende dann vielleicht eine Art Stressreaktion, weil es so viel ist an Informationen, die ungefiltert vor sich hin tickern.
Ja, also aus neurowissenschaftlicher Sicht ist es so, je mehr im Gehirn schon ist, desto besser kann man eben auch filtern. Ganz, ganz banal, wenn Sie Chinesisch zum ersten Mal hören, dann hören Sie gar nichts außer Lautbrei. Und wenn Sie ein bisschen Chinesisch können, hören Sie ab und zu mal ein Wort. Und wenn Sie wirklich gut Chinesisch können, dann oder in irgendeine andere Sprache, dann hören Sie nur noch den Inhalt. Der Lautbrei interessiert Sie gar nicht mehr. Sie hören einfach dann, was jemand sagt. Und wenn man sich das mal klar macht, was das heißt, das ist eben nicht nur beim Sprechen so, das ist auch bei den Inhalten, über die gesprochen wird, der Fall. Wenn eben jemand, ich sag mal, nichts von Pflanzen weiß und er guckt auf eine Wiese, dann sieht er, ach, es ist schön grün hier. Und ein Biologe, der sieht sofort alle möglichen Pflanzen, kann die benennen und sieht dahinter sozusagen, was die gerade machen, in welchem Stadium der Entwicklung die sind und. Aber das ist eben alles nicht in den Augen, das ist im Kopf. Die Vielheit der Medien führen halt heute dazu, dass wir alle uns wahnsinnig informiert fühlen, aber eben oft uns das Hintergrundwissen fehlt, um das, was da kommt, einzuordnen. Und wenn das in einem argen Missverhältnis steht, dann führt es eigentlich eher zu Ängsten, zu, ich sag mal, Insuffizienz erleben. Ich krieg's nicht richtig auf die Reihe. Es ist alles widersprüchlich. Und das führt dann letztlich zu Stress. Und das ist natürlich nicht gut.
Und führt das auch dazu, dass man vielleicht auf die Straße geht und nach einfachen Lösungen sucht? Die Demonstrationen haben wir auch gehabt in unterschiedlichen Städten in unserem Land.
Ja, und ich meine, man sucht nicht nur auf der Straße nach einfachen Lösungen, sondern leider kriegt sie auch im Internet tausendfach vorgeführt. Also wir haben halt, und das ist ja auch mittlerweile wissenschaftlich gut untersucht, Gerüchte gab es schon immer, aber seit es Social Media gibt, gehen Gerüchte halt explosionsartig um die Welt. Also einer hat es mal so schön kommentiert, die Wahrheit zieht sich noch die Schuhe an, da ist die Falschheit schon um die halbe Welt gewandt. Das ist einfach mit den sozialen Medien, die wir haben, der Fall. Und genau deswegen sind die auch, ich sag mal, so unproduktiv. Es wurde ja oft gesagt, naja, wir haben wenigstens, wo wir jetzt sozial isoliert sind, haben wir ja wenigstens dann Facebook und können da kommunizieren. Da kann ich nur dringend von abraten, weil da kommt nur eine Verschwörungstheorie nach der anderen und auf Twitter auch. Wenn ich telefoniere mit jemandem, da kann ich sehr zuwarten, geht in mir das Kopfkino ab, also ich brauche gar kein Bild. Und wir können sehr nah sozial sein, indem wir uns unsere Gedanken austauschen am Telefon. Halte ich für viel besser als stundenlang Social Media und eine Verschwörungstheorie nach der anderen erleben zu müssen, die mir noch mehr Angst einjagen und die aber, naja, unverantwortlicherweise weitergegeben werden von Leuten, die es eigentlich besser wissen müssen.
Professor Manfred Spitzer ist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Herr Spitzer, wollen wir gleich nochmal reden über dieses Hamsterkäufe, auf der einen Seite ein starker Egoismus und das Ausfahren der Ellbogen haben wir ja beobachtet während der Pandemie und gleichzeitig plötzlich all die Zettel an den Laternen in der Nachbarschaft, an den Fenstern der Läden, wir sind für euch da, wir kaufen ein, auch große Solidarität. Diese Schere war ja auch sehr deutlich zu spüren innerhalb der Pandemie und ich glaube, Sie haben darüber auch geschrieben. Gleich mehr mit Ihnen. Hier ist der hr3 Sonntagstalk, ich bin Bärbel Schäfer und wir erinnern uns alle, glaube ich, ganz gut an das Gefühl, Freitagnachmittag und plötzlich war klar, Montag gehen wir nicht ins Büro, die Kinder nicht in den Kindergarten, in die Schule. Corona hat Deutschland erreicht. Viele sind dann noch in den Supermarkt und die Tage darauf auch gestürmt und haben versucht zu kaufen, was für die nächsten Tage oder Wochen wichtig ist. Die leeren Regale, die vollen Einkaufswegen, Nudeln, Hefe, Wasser, Klopapier, all die Diskussionen um Hamsterkäufe, Vorräte anlegen. Ist das in Ihren Augen, Professor Manfred Spitzer, purer Egoismus oder ein ganz normales Verhalten der Gruppe in einer Krise, in diesem Fall einer Pandemie?
Also vieles davon ist ganz normal und dass man ein bisschen Vorräte anlegt, wenn man keine hat, wenn da eine Krise auf einen zuwollt, das halte ich auch für normal. Es sah ja auch in den Regalen nicht so schlimm aus, wie es in den Medien oft dargestellt wurde. Da hat man halt mal ein leeres Regal gefilmt und dann hieß es, es ist überall so. Ich glaube nicht, dass es überall so schlimm war. Ich persönlich habe nur gemerkt, Hefe gibt es nicht mehr, weil ich backe jede Woche oder manchmal auch nur alle 2 Wochen Brot. Und das ging einfach eine Weile nicht mehr, weil Hefe, auch Trockenhefe, gab es einfach nicht mehr.
Auf der anderen Seite waren wir auch solidarisch. Haben Sie das als Solidarität empfunden? Das Klatschen, Singen, Musizieren auf den Balkonen für Supermarktmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, für das Pflegepersonal?
Ja, also da ist tatsächlich auch viel Gemeinschaftssinn plötzlich gelebt worden. Und das, denke ich mir, das ist eben ein Zeichen, dass wir Menschen schon wirklich Gemeinschaftswesen sind und auch, dass diese Gemeinschaft brauchen. Und wenn man uns dann eben den direkten Kontakt nimmt, ja, dann geht man ans Fenster und singt, wenn die Häuser nicht zu weit weg voneinander stehen, eben gemeinsam am Fenster. Und die Italiener haben es uns ja vorgemacht, aber entsprechende Dinge sind hier ja auch passiert. Und ich denke mir, das bricht einfach aus den Menschen raus, weil Menschen Gemeinschaftswesen sind. Das ist völlig normal und das ist auch im Grunde schön zu beobachten.
Jetzt erleben wir ja schon wieder Lockerungen und etwas mehr Freiheiten. Der Besuch ins Restaurant ist wieder möglich, alles mit Abstand, Mund- und Nasenschutz gilt es zu tragen. Trotzdem, wie werden wir uns verändern?
Naja, ich hoffe zum Besseren. Wenn wir Glück haben, dann merken wir, es geht eigentlich doch um eine nachhaltigere Lebensform als das, was wir vorher hatten. Es geht um mehr Solidarität und es geht um mehr Gemeinschaft. Und wenn wir das tatsächlich hinkriegen, dann hat die Corona-Krise sogar am Ende einen positiven Effekt gehabt. Und das ist meine Hoffnung, denn wir haben die nächste Krise und die werden wir nicht so leicht meistern wie die Corona-Krise, aber schon die Corona-Krise haben wir ja gemeistert. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn es auf der Welt ein Land gab, wo man wohnen wollte während der Corona-Krise, dann heißt das Deutschland.
Ist das etwas, was Sie sagen würden, das haben Sie gelernt die letzten Monate über unser Land?
Also ich denke mir, dass die Menschen bei uns das schon ernst genommen haben, deswegen auch die Distanzmaßnahmen tatsächlich bei uns gegriffen haben. Und ich meine, ich war ja selbst mit in der Gruppe, die für mehr Intensivbetten in Ulm sorgen musste. Mhm. Wir haben uns täglich getroffen und Mitte März hieß es, wir werden am Ostersonntag den Höhepunkt der Krise erleben und dann werden wir 500 Betten brauchen. Wir haben aber nur 150. Was machen wir denn? Und dann waren wir alle ganz betriebsam und während dieser Betriebsamkeit jeden Tag 1-2 Stunden treffen und darüber diskutieren, was kann man machen und wie kann man es machen. Da kamen dann die neuen Hochrechnungen. Ja, der Peak verschiebt sich, es wird jetzt Ende April. Und es sind so und so viele Betten, die fehlen. Und dann war es Mitte Mai. Und irgendwann, es war Mitte April, kam dann plötzlich die Hochrechnung, der Peak war schon. Alle erleichtert und Luft raus. Wir müssen jetzt überlegen, was wir jetzt tun, wie wir die Kapazitäten halten und wie wir nicht gleich wieder alles rückabwickeln, aber trotzdem den Normalbetrieb irgendwie wieder einführen. Das war noch schwieriger als anzuhalten, war dann wieder anzufahren. Und wenn man da mittendrin steckt, und richtig heftig dran arbeitet, dann kann man wirklich hinterher, also ich habe kein Verständnis für diejenigen, die sagen, das war doch gar nichts, das wurde nur gemacht, damit man die Menschen noch besser gängeln kann. Also alles, was so an Verschwörungstheorien da läuft, das ist wirklich völliger Unsinn. Da wurde nichts gemacht. Man hat versucht, das Beste anhand der wenigen Informationen vernünftig zu handeln. Und das hat in Deutschland, man muss ja nur in die Nachbarschaft gucken, am besten geklappt. Da können wir eigentlich sogar ein bisschen stolz drauf sein.
Und wir stellen ja auch fest, wenn wir uns eben wirklich Mühe geben, so schreiben Sie es ja auch, und nicht nur reden, sondern wir können eben unser Verhalten auch tatsächlich ändern. Und das auch als Richtig. So eine große Gruppe. Das fand ich dann doch auch erstaunlich.
Und es macht einem auch irgendwie ein bisschen optimistisch. Mhm. Denn ich meine, bis vor 3 Monaten hat man gehört, wenn die Fridays for Future gesagt haben, wir müssen das und das machen. Ja, das geht nicht. Plötzlich geht's, dass die Lufthansa nur noch 5% ihrer Flüge macht, dass weniger Öl gefördert wird, dass wir weniger konsumieren. Und natürlich ist das sehr zynisch gesagt, weil es ja unglaubliche Härten für viele Menschen mit sich bringt. Aber alle Leute, die jetzt sich über die Klimakrise eben auch Gedanken machen, die sagen ja, ja, wir müssen das nicht von jetzt auf gleich machen. Was wir jetzt sozusagen an die Wand gefahren haben, das System, das kann man über Jahrzehnte hinweg auch so machen, dass es verträglich ist mit einer wirtschaftlichen Weiterentwicklung und mit einem guten Leben für alle. Mhm. Und wir sind bereit, auch ein bisschen was zu ändern. Ich glaube, die Einsicht, mehr Solidarität, mehr Miteinander und weniger, schneller, höher, weiter, die hat sich durchgesetzt. Und ich glaube, damit haben wir wirklich bessere Chancen, die nächste Krise zu bewältigen. Und wenn sich das rausstellt, dann werden Historiker in 100 Jahren sagen, Gott sei Dank kam da die Corona-Krise, weil das hat der Welt insgesamt gut getan und hat dazu geführt, dass die nächste Krise nicht so schwer wurde, wie sie hätte werden können.
Ja, und da kann man ja vielleicht auch aus einer Ausnahmesituation oder in einer Ausnahmesituation auch Positives mitnehmen. Professor Manfred Spitzer, Deutschlands Spitzenneurowissenschaftler, ist hier mit mir heute im HR3 Sonntagstalk. Wir sprechen heute mit Professor Manfred Spitzer, Neurowissenschaftler und Psychiater, über die Pandemie und was das emotional mit uns macht. Wer Single ist oder wer alleine lebt, weil Freunde, Familie, der Partner weit weg sind, wurde unter Umständen schon seit vielleicht 4 Monaten gar nicht mehr von jemandem in den Arm genommen. Die Corona-Krise hat uns also weiterhin im Griff und trotz einiger Öffnungen und Lockerungen ist das Leben für uns alle eben weit davon entfernt, normal zu sein. Herr Spitzer, kann es vielleicht sogar sein, dass wir alle wieder lernen müssen, auch Nähe erst wieder lernen müssen?
Ja, das hängt, glaube ich, vom Einzelnen ab. Also ich meine, die Schweden, die sagen, ja, wir brauchen kein Social Distancing. Wir sagen eh immer nur Hi. Und wenn wir miteinander reden, dann sind wir immer mindestens 2 Meter voneinander entfernt und reden sowieso nur 3 Worte. Und im Süden ist es ganz anders. Also ich glaube, es wird überall wieder eine gewisse Normalität einkehren. Und wenn wir uns auch mal wieder die Hände drücken können oder uns umarmen können, dann werden wir uns sehr darüber freuen und das auch ausgiebig tun. Im Moment ist es da noch definitiv zu früh und ich hoffe sehr, dass, was man da am Pfingstsonntag gesehen hat in Berlin, was genauso ausgesehen hat wie in Neu-Delhi, als 80% aller Landarbeiter wieder nach Hause geschickt wurden und aber noch eben mal schnell alle übereinander hingen und einen Bus gesucht haben und sich dabei angesteckt haben. Und was bei rauskam, sehen wir jetzt, nämlich infizierte Inder, die richtig durch die Decke gehen mit ihrer Corona-Krise. Ich denke mir, wir müssen weiter aufpassen, weiter auf der Hut sein. Und was wir jetzt gerade machen, nämlich dann ganz differenziert gucken, wo ist was und dann differenziert darauf reagieren und nicht mehr flächendeckend alles zumachen, das ist sicherlich vernünftig. Und wir werden dadurch auch besser lernen, mit den einzelnen kleinen Krisen fertig zu werden. Es ist sehr zu hoffen, dass wir so die Krise dann überstehen.
Professor Dr. Manfred Spitzer, Sie sind Psychologe, Philosoph, Neurowissenschaftler. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier im HR3 Sonntagstalk. Pandemie heißt Ihr aktuelles Buch, was die Krise mit uns macht und was wir aus ihr machen, ist der Untertitel. Und Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss.
HR3. Zu Hause in Hessen.